Sollen wir direkt anfangen? Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen will am Anfang.
Hallo beim Zahlensender. Du könntest auch Aloha sagen.
Ja, das mache ich aber nur zu besonderen Anlässen.
Ja, Finale, hallo?
Namaste beim Zahlensender. Nach der total lächerlichen letzten Folge werden wir heute total ernst und uns dem ernsten Thema Lost Staffelfinale anpassen. Ein ernster Gruß geht an Phil.
Ist Namaste nicht eine Verabschiedung?
Nein.
Ah, gut.
Kannst
Hallo.
Du nicht meinen Spielball aufnehmen?
Nein. Und wir haben dabei den Jan.
Hallo. Den Mario.
Hi. Und die liebe Dani.
Hallo. Und den Tim.
Hallo. Wenn Namaste eine Verabschiedung ist, dann biege ich das so hin, dass das ja die letzte Folge ist.
Ich meine, das kann man für beides benutzen.
Dachte ich auch, so wie Ciao. Jan, du bist die ganze Zeit am Knacksen.
Entschuldige.
So ist gut.
Ich atme nicht mehr.
Bisschen Ernst einkehren jetzt hier. Besser, viel besser. Okay, Folge 49 bei uns und 24 müsste es sein. Ist das richtig?
Ja.
24
ja.
Der Staffel 2. Alleine alleine leben zusammen.
Klingt gut. Wir haben das mit dem Ernst ja lange durchgehalten.
Ja.
Der ist schon wieder rausgekehrt.
Wir kommen mal noch ganz groß raus.
Ja, jetzt fange ich an. Zusammenleben, alleine sterben, Teil 2. Die bisher erste Episode, in der eine Szene in der Jetztzeit außerhalb der Insel gezeigt wird. Aber dazu ganz am Ende erst. Ansonsten ist die Folge... Was denn? Ich mache eine Mystery Box auf.
Ja, ist gut.
Ansonsten ist die Folge ebenso wie die letzte, ist ja die gleiche, von den Hauptautoren Damon Lindelof und Carlton Cuse. Jan, übernehmen Sie. Ja.
Eine Sache vorneweg.
Mhm.
Warum 24? Das stürze meinen inneren Zwangsneurotiker.
weil's ja in den USA nur 23 waren.
Ja, genau.
Ja, okay, das passt, weil ich hätte gesagt, okay, 23, perfekt, passt in diese scheiß Lost-Zahlenabfolge oder 25, das würde auch meinen inneren Frieden hervorrufen, aber 23, gut, dann bin ich beruhigt.
Ich wäre ja auch dafür, dass es genau 108 Folgen geben wird, aber das stimmt leider auch nicht.
Verdammt. Ja, Folge 24 beziehungsweise 23 beziehungsweise 49. Schließt sich nahtlos an die vorige Folge an. Kein Wunder, wurde ja auch zusammen ausgestrahlt. Und zwar am Strand mit Charlie und Mr. Echo. Und es geht darum, dass Hurley, ich glaube es war Hurley, irgendwo das Dynamit versteckt hatte und Charlie weiß wo. Und die beiden gehen los, weil die ganze Inselbevölkerung nach Mr. Echos Aussage noch ungefähr 90 Minuten zum Leben hat.
Ja, weil er ja der Meinung ist, dass das, was Locke macht, total falsch ist und der Knopf muss gedrückt werden.
Ja, das ist eben kein, wie wir vermutet haben, Experiment ist, sondern dass es doch blanker Ernst ist und es einen Sinn hat, alle 108 Minuten manuell eine Taste zu betätigen.
Unterstreicht ja auch die Ernsthaftigkeit der heutigen Folge.
Ja, natürlich. Die beiden machen sich auf die Suche. Ich kann nicht mehr alles chronologisch zusammenschmeißen aus der Folge, nur eben das, was mir wichtig im Kopf ist. Von daher labere ich einfach weiter. Und wenn irgendwas noch hängen geblieben ist, wo ich zu weit gesprungen bin, dann pfeift kurz. Ja?
Jo.
Ja. Wie ein Vogel oder?
Wie ein... Hurley!
Ja, Während ja, jetzt machen wir weiter, ist ja keine Witzveranstaltung.
Hallo, ich wollte doch gerade weitermachen, ja. Also die beiden auf den Weg machen, ist im Hedge, oh, ich klappe nur kurz den Hedge ab, was sich da zwischen Desmond und John Locke innerhalb des jetzt abgeschotteten Kommandobereichs, da wo der Computer es abspielt, nämlich, dass die beiden ins Gespräch kommen und Desmond John fragt, warum er überhaupt so sicher ist, dass sich das alles nur als Scherz herausstellt, beziehungsweise als Experiment. Und John erzählt ihm ja von dem anderen Hedge, der Pearl. Oder hat er es schon in der letzten Folge gemacht?
Das hat er in der letzten Folge
auch schon. Ich glaube, da hat er am Strand schon erzählt.
Ja. Ach so.
Jan, du musst mit deinem Mikro aufpassen, hier kommen nur Knackser an.
Ja, ich muss es gerade kurz bewegen, Entschuldigung.
Bitte nicht, während du redest, weil dann kann ich es nicht mehr korrigieren.
Na, nichtsdestoweniger erzählt er ihm ja davon und dass sie dort drin die Monitore entdeckt haben, die das Ganze überwachen, was in dem Hedge passiert, wo auch immer die Taste gedrückt werden muss, dass immer Reports versendet werden und Desmond fragt, ob es da drin auch einen Computer gab. John sagt ja, aber er hat keine Ahnung, was der gemacht hat. Und ich habe versucht, mich zu erinnern, wo es da einen Computer gegeben hat.
Ja, das ist die Geschichte, wo du die ganze Zeit drüber philosophiert hattest, als wir die Folge Fragezeichen geguckt haben, nämlich das Log, was man da ausdrucken konnte. Das Log mit G.
Ah, ja, stimmt, da gab es diesen. Und genau. Dann zeigt ihm nämlich genau jenes Log, was ihm, oder was er Desmond mit der Bemerkung gibt, dass es Lesestoff für mehrere Stunden hier, bitteschön.
Und sie haben, glaube ich, noch 32 Minuten Zeit zu dem Zeitpunkt.
Ja,
aber das, was du gerade erzählst, kommt ja ein bisschen später.
Ja, das ist, ja. Ich mache das eher örtlich getrennt, also jetzt nicht Flashbacks und Insel und auch nicht chronologisch, sondern sozusagen okay. in dem Hedge vor der Tür, in der Tür, aber das wird ja zusammengespielt, nämlich in dem Moment, als Mr. Echo und Charlie zurück zum Hedge kommen, wo sie jetzt mit dem Dynamit in der Hand rumlaufen. Also zwei Stangen Dynamit mit Zündschnur. Was auch wieder eine Parallele zum ersten Staffelfinale ist, oder zum Finale der ersten Staffel. Da gab es ja auch das Dynamit.
Hm. Ja, Charlie erwähnt ja auch kurz, dass er besser aufpassen soll als Arnst. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er richtig hieß.
Ja, ich glaube, er sagt Arnst, aber er hieß richtig Arzt. Und sie haben ja immer falsch seinen Namen ausgesprochen. Und hier an der Stelle finde ich auch Charlie wieder seltsam. Ich hatte da bei der letzten Folge eventuell vorgegriffen schon, dass er Echo zuerst zum Dynamit führt und ihm die Möglichkeit gibt, da Dynamit zu benutzen, und jetzt, wo sie es hier haben, ist er irgendwie...
Versucht er alles, damit sie es nicht einsetzen.
Genau, ja. Also ganz, ganz seltsam, dieser Charlie im Moment.
Ich glaube, der braucht eine Dosis. Ich glaube, dass er vielleicht vorher nicht ganz nachgedacht hat, so, ja klar, dann gehen wir ihm das Dynamit holen, und dann sieht er erstmal, okay, wir sind hier mitten in einem Bunker, in engen Gängen, und der will zwei Stangen Dynamit hochjagen. Vielleicht dämmert es ihm dann erst. Ich habe davor auch nicht dran gedacht. Aber als Charlie eben merkt, ist das wirklich so eine gute Idee? Das sind hier enge Gänge, ne? Druckwelle und wer weiß nicht was.
Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass Charlie nicht so richtig nachdenkt und erstmal macht.
Mhm. Ja, und Echo lässt sich aber nicht beirren, sondern präpariert schon die Bombe.
Und Locke ist ja auch skeptisch, aber Desmond sagt so im Nebensatz, nö, das hält schon.
Weil Charlie sagt es denen ja. Er versucht dann Kontakt mit Desmond und John aufzunehmen und sagt ihnen, dass Echo bereit ist, die Tür aufzusprengen. Sie sollen doch jetzt die Tür aufmachen. Aber Desmond sagt, boah, das hält die Tür schon. Und in der Tat hält die das auch aus. Also Mr. Echo zündet ohne Rücksicht auf Verluste diese Zündschnur an. Charlie rennt noch den Gang entlang, und als die beiden Dynamitstangen explodieren, ist es, als ob eine Gaskartusche in die Luft fliegt, weil ich weiß nicht, wo diese ganze Luft herkommt. Das ganze Feuer herkommt. Das dann in einer Blase, Charlie nannte später den Fireball, den Gang entlang rast und Charlie noch in dieser typischen Hollywood-Manier gegen eine Betonwand schmeißt.
Nee, das
und denkt, mein
das,
Gott,
das
muss
ist die
Echo
Luke.
Jetzt angebrannt sein.
Das ist die Luke. Also
er dann ja genau. Er liegt ja hinten in der Luke, aber trotzdem, das ist ja das in so vielen Filmen, wenn Leute vor einer Explosion durch irgendwas Enges durchkriechen und dann kommen sie gerade noch irgendwie raus und dann kommt hinter ihnen eine Stichflamme daraus.
Ja, der Unterschied ist nur, dass es hier keine Zeitlupe gab, glaube ich.
Ja. Aber die Tür hat keinen Kratzer. Nur Desmond hat jetzt leichte Bedenken und sagt, ob sie nicht die Tür aufmachen sollen. Na, denn könnte ja sein, dass mit John Locks Freunden was ist. Und er sagt aber, nein, wir müssen warten. Wir dürfen den Knopf nicht drücken. Ich überlege gerade, ich bleib jetzt dabei, bis die Uhr mal abläuft, bleibe ich jetzt innerhalb vom Hedge.
Was Desmond noch macht, bevor er das Lock in die Finger bekommt, ist eine Diskussion mit Lock, wo Desmond in Frage stellt, ob nicht vielleicht die Abhörstation die Station ist, in der das Experiment stattfand.
Genau. Dass Lock nämlich das sozusagen genau falsch rum verstanden hat, dass nicht das Experiment im ersten Hedge stattfindet, sondern das Experiment im zweiten Hedge. Und die Szene kommt in der filmischen Verbindung mit einer anderen Szene, die ich dann jetzt kurz einschiebe, denn wir haben ja in der vorigen Folge schon besprochen, wie Said und Jin und Sun auf ihrer Umfahrt um die Insel diesen Riesenfuß mit den vier Zehen gesehen haben. Jetzt sehen die Zu-Fuß-Gruppe, also Michael, Jack, Sawyer, Kate und Hurley, einen nicht unansehnlichen Berg aus Plastikrohren, die sich bei näherer Betrachtung nämlich als diese Rohrpostgeschosse, aus dieser pneumatischen Rohrpoströhre herausstellen. Und auch die Röhre kommt mitten in der Wildnis aus dem Boden raus und um sie rum liegt eben weit verteilt ein Berg an diesen gefüllten Loks.
Ich würde sagen,
Ja, an den ganzen Loks, die in der Pearl geschrieben wurden, liegen einfach in diesen Plastikrohren wahllos wild in der Landschaft herum. Und das in der Verbindung eben mit Desmonds Vorschlag scheint sowas von logisch, dass eben dann das, was in der Pearl stattfindet, das Experiment ist.
Ja, weil die Berichte, die die gemacht haben, ja offensichtlich niemanden interessiert haben.
Genau. Und einer von euch hatte ja gesagt, warum die nicht die Röhre verfolgen, wohin die geht, als sie in der Pearl waren.
Ja, man hätte ja zumindest mal schauen können.
Ja. Nur die Frage ist, ne, wenn die wirklich durchs Erdreich bis fast in die Mitte der Insel geht und dann da...
Ja, aber die haben ja nicht mal geguckt.
Nee, sie haben nicht mal geguckt. Aber ich war ein bisschen verdutzt, als ich das so gesehen habe und dachte, okay, was ist jetzt
Umweltverschmutzung.
Überhaupt das Wirkliche? Ne? Weil ich war der festen Überzeugung, als die Pearl vorgestellt haben, dass es wirklich so ist, dass dieses 108-minütige Abwarten und Knopfdrücken eine Art psychisches Experiment ist.
Das sagst du ja auch schon seit der ersten Folge, glaube ich, dass das so ist. Und zwischendurch wurde das ja dann auch total bestätigt.
Und jetzt wird's eben wieder völlig ins Gegenteil verkehrt. Und da habe ich keine Ahnung mehr, was man überhaupt noch denken soll, was eigentlich jede Schlussfolgerung zur wilden Spekulation werden lässt, weil sowieso alles anders sein kann, als man denkt.
Im Moment, was ich an dieser Stelle mit diesem Berg voll Plastikkapseln da noch interessant finde, das ist wieder so ein Ding, wo man sieht, dass Sachen nicht erklärt werden, sondern einfach gezeigt. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kriegt man es halt nicht mit. Also in dem Fall war es noch ein bisschen klar, weil man ja dazu noch gesehen hat, wie zwischenher geblendet, Desmond, genau über diese Sachen spricht.
Ja, aber es stellt sich halt kein Charakter in der Gruppe jetzt hin und sagt, offensichtlich bedeutet das diese und da jene.
Genau, und sie finden ja sogar noch, ich glaube, Sawyer findet den Zettel von Locke, den er in
um mal halt wirklich deutlich zu machen, das sind die Poströhren aus der Pearl. Und Kate liest ja nochmal aus dem Log vor, so Subjekt 415 geduschen oder sowas.
Mhm.
Hält mich in der Waage. Keine Ahnung, warum das jetzt da ist. Also es war wie der vierfüßige Fuß etwas, was für mich erstmal völlig willkürlich ist, aber von dem ich denke, dass es irgendwie noch verbaut werden wird. Eben auch wahrscheinlich wie dieser abstruse Fuß. In dem Hedge in dem 108-Minuten-Raum geht's weiter, indem eben Desmond die Logs durchliest und sich daran erinnert, dass als er die alleinige Wache über den Hedge übernommen hat, es eine Ausnahme gab. Und diese Ausnahme war nämlich das, was Locke herbeiführen will, dass die Uhr abgelaufen ist. Ich glaube, dann springe ich jetzt in die Flashbacks, weil es gerade da sehr gut passt, weil die Flashbacks laufen genau darauf hinaus. In den Flashbacks lernt man ein bisschen was über das Leben zwischen den beiden kennen, also die Zeit ist echt fortgeschritten. Man ist jetzt schon bei den 3 Jahren, die Desmond auf der Insel ist, und der andere Kerl, Calvin, ist jetzt mittlerweile 10 Jahre, glaube ich, da. Calvin bereitet sich wieder auf einen Ausgang vor. Ich weiß nicht, ob davor noch was ist, aber das ist das, was mir im Kopf geblieben ist. Dass er nämlich auf einen Ausgang geht und...
Ja, ich glaube, davor sieht man, wie er an der Karte da weiterzeichnet.
Ach ja, ja, stimmt. Das war auch in dieser Folge.
Habe ich das auch schon vorgegriffen.
Also an dieser Schwarzlichtkarte, die, ja, ja, die Locke irgendwann sieht.
Habe ich ja auch beim letzten Mal schon erwähnt. Also es kommt auch erst jetzt vor.
Ja, genau. Vielleicht liegt das daran, dass die Folgen sich so ähnlich sind.
Ja, ja, dass sie halt zusammengehören.
Genau.
Ja.
Also man merkt das, oder daher weiß man, dass diese Schwarzlichtkarte auch nichts mit den Dharma-Leuten an sich zu tun hat, beziehungsweise, ja, wahrscheinlich, oder lass es mich anders formulieren, dass diese Karte von den Subjekten in dem Hedge eigenständig gezeichnet wurde und nicht nach irgendeiner Direktive in
nicht irgendein geheimer Notfallplan, der von oben hergeordert
würde, so das muss an diese Feuertür dran, sondern das haben sie in Eigeninitiative, Eigenregie daran gemalt.
Aber so sah es ja auch aus. Da war ja in der Mitte noch ein Fragezeichen, da wusste er offensichtlich noch nicht, was das ist, aber er wusste, dass da was ist, warum auch immer. Und überall standen so Beschriftungen und Kritzeleien dran. Das war scheinbar so, also man kann sich jetzt vorstellen, der läuft ab und zu mal draußen rum mit seinem gelben Anzug und dann findet er irgendwas und das zeichnet er da ein.
Ja, beziehungsweise, was natürlich dann auch sagt, okay, arbeiten für Dharma, aber wissen eigentlich überhaupt nichts.
Ja, hat er das schon erzählt, dass er für die Dharma-Initiative arbeitet?
Ja, bei der Situation fragt, glaube ich, Desmond ja auch, ob er mal rauskommen darf. Er ist jetzt schon 2 Jahre da oder 3 Jahre. Und er ist Soldat, er kann sich verteidigen und er, Calvin lacht und sagt, ja, du bist Soldat der britischen Krone. Ich habe keine Ahnung, ob es unter Armeen sowas gibt wie die Pussy-Armee und ob das dann die UK-Armee ist. Auf jeden Fall meinte er, wurdest unehrenhaft entlassen, weil du keine Befehle entgegennehmen kannst. Und Desmond antwortet daran, ja, du bist doch auch Soldat, ne? Du bist ja auch nicht mehr in deiner Armee, warum bist du nicht mehr in deiner Armee? Und Calvin antwortet, weil ich Befehle gegeben habe. Anscheinend schlechte, mit denen entweder er persönlich oder sein Vorgesetzter nicht zurechtkam.
Das könnte ja sowas mit Andeutung auf diese Foltergeschichten sein.
Ja, also für mich klang das eher so, als würde er bedauern, was er, also wozu er andere Leute gebracht hat.
Ja. Und er verbietet.
An der Stelle erzählt er ja auch, wie sein Kollege verschwunden ist.
Genau, der nämlich als alter Blutfleck an der Decke des Hedges geendet hat. Ich weiß gar nicht, er sagt ja, glaube ich, auch, wie viele Jahre das her ist. Und seit dieser Zeit muss er alle 108 Minuten alleine diesen Knopf drücken.
Ja. Und er hatte auch nur so lange Zeit, um den zu beerdigen.
Ah ja, stimmt, sagt er. Ich hatte nur 108 Minuten Zeit, diesen Dreckskerl zu beerdigen. Und dann sagt er Desmond auch klipp und klar, dass Desmond den Hedge nicht verlassen darf. Das ist eine Order. Sagt ihn dann anscheinend von Soldat zu Soldat. Ein andermal wacht Desmond nachts auf und hört ein totales Gekreische. Also es ist die Gekreische jetzt in dem Sinne, dass die Alarmsirene schrill tönt. Denn die Uhr ist kurz davor abzulaufen. Es sind noch ein paar Sekunden auf der Uhr und er gibt schnell den Code ein, drückt Execute. Die Uhr springt wieder auf 108 Minuten. Und man hört ein betrunkenes Gelalle aus einem Stockwerk tiefer, wo sich dann auch dem Zuschauer erst eröffnet, ach, guck mal, da gibt's noch ein Stockwerk unter dem Computerraum.
Noch eine Luke.
Da waren doch aber schon mal Jack und Locke, glaube ich, oder Jack und jemand anderes.
Stimmt, als die unter dem Betonding durchklettern wollten.
Genau, ja. Als sie gucken wollten, was hinter der Wand ist.
Ja, und Jack findet dann Calvin, wie er über vollkommen betrunken über so ein Golden-Eye-Device hockt, wo man einen Schlüssel reinstecken muss und da steht irgendwas mit Caution, Security. Das ist eigentlich so ein Notabschaltungsgerät, glaube ich. Und der betrunkene Calvin erzählt dann auch, dass es dafür da, wenn nichts mehr geht, entweder einen Auslöser zu drücken oder alles herunterzufahren.
Ich glaube, er sagt, and everything goes away. Was auch immer das heißt, oder?
Ja, denn er sagt ja auch, dass alle 108 Minuten die Taste gedrückt werden muss, weil sich diese geologisch einzigartige Manifestation elektromagnetischer Energie alle 108 Minuten Uhr kontinuierlich weiter verstärkt und auflädt und man die Taste drücken muss, damit es wieder entladen wird.
Mhm.
Also sowas wie ein gigantischer Kondensator.
Ja.
Den man dann mit diesem Befehl entladen kann. Wo ich mich frage, warum braucht man zwei Leute, um das alle 108 Minuten zu drücken? Kann man nicht irgendwas schreiben, was alle 108 Minuten diese Sequenz tätigt?
Das funktioniert nicht wegen der elektromagnetischen Strahlung.
Genau.
Ach, ja, das macht's.
Das haben wir ja, glaube ich, in der ersten Folge auch schon mal diskutiert, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, wenn man da einen Computer hat, eine regelmäßige Abfolge durch Leute vornehmen zu lassen.
Also es waren unter
deshalb
dem
war ja auch das mit dem psychologischen Experiment so plausibel.
Genau, weil es da ja Sinn macht, dass es manuell ist. Aber wenn es eben wirklich der Sicherheit der Erde dient, dann ist es die dümmste Idee, da zwei Typen hinzusetzen, die alle 108 Minuten eine Taste drücken müssen.
Ja.
Und ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was das für eine Manifestation sein soll.
Findest du das unrealistisch?
Ich will ja jetzt nicht fachsimpeln, aber es ist gelinde gesagt unmöglich.
Ja.
Jedenfalls in Sachen Elektromagnetismus.
Unmöglich findest du immer alles.
Findest wahrscheinlich auch schwarzen Rauch, der bewusst durch die Gegend fliegt, unmöglich.
Ja.
Oder Vögel, die Hörli rufen.
Na, die finde ich relativ wahrscheinlich.
Oh.
Im folgenden Flashback oder bis zu dem Punkt, an dem die Uhr abläuft, passiert noch das, dass Calvin sich wieder auf einen Außenspaziergang vorbereitet und Desmond sieht, dass ein nicht gerade unauffälliger Riss in diesem gelben Schutzanzug ist. Ich dachte erst, ja, warum spricht der Calvin darauf nicht an? Macht er nicht. Er folgt ihm unauffällig nach
draußen. Ja, was dachtest du denn, warum er nichts sagt? Weil ich habe in dem Moment gedacht, ach, der sieht jetzt aus irgendeinem komischen Grund es als eine coole Idee an, wenn der sich infiziert und stirbt.
Ich habe mir im ersten Moment gedacht, dass es unverständlich ist, warum er ihn nicht darauf hinweist. Dann habe ich im zweiten Gedankengang gedacht, dass wenn man so einen Anzug anzieht, um nach draußen zu gehen, weil man sich dort mit irgendwas infizieren kann, man den doppelt checkt und ein kleines Loch vielleicht übersehen kann, aber kein Riss, der einmal quer über den Oberschenkel geht.
Also er hat einfach gleich gecheckt, dass er verarscht wurde.
Ja.
Ich dachte auch, dass er da dran gemerkt hat, dass es offensichtlich keine Krankheit gibt.
Was war das denn?
Wie, na, was hallo? War das denn?
Oh, bei mir hat's gerade Pling gemacht.
Das war Dani.
Okay.
Sie hat eine Textnachricht in Mumble geschrieben, sie ist gleich zurück.
Ach so. er folgt eben Calvin raus und keine 5 Schritte vom Hedge entfernt, zieht Calvin dann auch diese bescheuerte Gasmaske ab. Oder Atemmaske, die er trägt, wenn er nach draußen geht, entledigt sich des Overworlds und macht sich auf den Weg. Und Desmond folgt ihm. Zuerst trug er noch ein Tuch vorm Mund, um sich gegen mögliche Bazillen in der Luft zu schützen, nimmt das dann aber auch schleunigst ab, als er sieht, dass Calvin ihn verarscht hat. Und zwar gründlich, nach allen Regeln der Kunst ihn konditioniert hat, und die Geschichte vor allem auch mit dieser du musst dich alle 9 Tage impfen Sache glaubhaft gemacht hat, ihn alles hat glauben lassen, nur um sich, und das findet Desmond heraus, nämlich alsbald auf Desmonds vormals gekaperten Schiff wieder aus dem Staub zu machen. Denn Kelvin hat das in den 3 Jahren anscheinend wieder auf Vordermann gebracht, indem er Desmond in der Hedge zu seinem Nachfolger erzogen hat. Das bringt natürlich Desmond logischerweise auf die Palme, weil er um 3 Jahre seines Lebens betrogen wurde.
Und er ja eine Frau hat.
Und er eine Frau hat, genau. Die auf ihn wartet und derer mit Hilfe dieser gewonnenen Weltumreisung oder dieses Rennens, das kann er sich ja jetzt auch abschminken, wohl nicht mehr wiedersehen wird. Und da geht's mit ihm durch, die beiden rangeln ein bisschen, aus Versehen tötet er Kelvin.
Das klingt so nett, die beiden rangeln ein bisschen und dann ist er tot.
Ja, hoppla. Und dann habe ich das nicht ganz verstanden, warum er nicht abhaut. Weil Kelvin bietet ihm ja noch ab, fuck that button.
Ja, aber er sagt ja, das Boot ist noch nicht fertig. Er braucht noch eine Woche.
Ah ja, er bräuchte noch eine Woche.
Ja.
Aber dann gerät er ja vollkommen in Panik und rennt zurück zum Hedge, als ob jetzt, wo er gemerkt hat, huch, der andere ist tot, jetzt liegt es ganz allein bei mir. Und rennt zurück zur Hedge.
Ja, aber das ist ja wieder genau diese Geschichte. Der Illman hat ja auch ihn herangezogen, damit jemand weiter den Button drückt, weil er sich eben auch nicht sicher war. Und genauso ist sich jetzt Desmond ja auch nicht sicher. Also es könnte ja sein, dass doch was dran ist.
Ja, und die Erkenntnis folgt eigentlich auf dem Fuße, als er nämlich den Hedge erreicht, geht schon alles drüber und drunter, um ihn rum wackelt alles, die Uhr ist abgelaufen, man sieht diese roten und schwarzen Hieroglyphen auf der vormaligen Uhr, die Erde beginnt immer stärker zu beben, es fliegen alle metallhaltigen Sachen durch die Luft und auf diese zubetonierte Wand zu, um eben daran magnetisch hängen zu bleiben. Es wird überall System Failure aus den Lautsprechern gedröhnt und Desmond schafft es irgendwann noch rechtzeitig den Code einzugeben und das Ganze beruhigt sich wieder. Also ist es anscheinend wirklich so, wie Kelvin im betrunkenen Stadium erzählt hat, nämlich dass sich irgendein Scheiß alle 108 Minuten plötzlich auflädt, ne? Davor merkt man ja nichts und plötzlich fliegen die ganzen Sachen dagegen. Das finde ich auch ein bisschen verwirrend. Und das ist also nicht so was ist wie ein Test. Und da habe ich mich gefragt, denn jetzt switcht das Ganze wieder zurück, denn Desmond sucht in diesen Logs nach dem Beweis, dass es wirklich so war und findet in diesen Logs irgendwann die Passage System Failure, System Failure. Denn das ist zu dem Zeitpunkt passiert, als er Kelvin verfolgt hat und die Uhr sich selbst überlassen hat. Und das versucht er John auch glaubhaft zu machen. Ich weiß gar nicht, erzählte ihm eindeutig von dem, was passiert ist, als die Uhr das letzte Mal nicht
zurückgestellt wurde. Er fragt ihn doch, wann seid ihr abgestürzt?
Naja, am 22. September 2004 war das, glaube ich.
Mhm. Genau.
Ja.
Wo ich mich frage, warum machen die nicht den 23. September?
Weil der Pilotfilm am 22. September 2004 ausgestrahlt wurde.
Ach echt jetzt? Die haben das auf den Punkt gemacht?
Ja.
Boah, das ist ja Blair Witch-mäßig.
Ja, und sagt dann ja eben, ich habe euer Flugzeug zum Abstürzen gebracht.
Genau. Was enorm viel erklärt. Das erklärt, wie das Flugzeug eben abgestürzt ist. Es wurde einfach angezogen. Das erklärt, wie Desmonds Schiff wahrscheinlich dahin gekommen ist. Es wurde hingetrieben. Das erklärt, wie Rousseaus Forschungsschiff dahin gekommen ist. Das wurde dahin gezogen. Es erklärt nicht, wie das Holzschiff dahin gestrandet ist.
Es erklärt nicht, warum die anderen Namen kennen.
Ja, und es erklärt vor allem nicht, finde ich, warum Desmond erst jetzt irgendwie meint, dass es vielleicht doch keine gute Idee ist, den Code nicht einzugeben.
Das stimmt.
Er wusste ja vorher schon, was passiert.
Ja.
Ja, aber vielleicht wusste er nicht mehr, ob es wirklich so war oder
ob das wirklich eine Auswirkung
geträumt hat.
Also jetzt weiß er erst, dass er für den Flugzeugabsturz verantwortlich ist.
Ja gut, aber er wusste ja vorher schon, dass echt komische Dinge passieren, wenn man da nicht die
Code
eingibt. Ja gut, aber die hätten ja lokal begrenzt sein können auf diesen Raum, sag ich.
Ja, mal. Aber er ist ja in diesem Raum.
Ja, das ist ja schon mal ordentlich, was da
also daneben gegangen. Er hätte ja wenigstens weggehen können.
Ach so, stimmt. Dann wäre es jetzt eine dumme Idee, zumindest hier zu bleiben und so.
Ja, genau.
Mir kam gerade noch mal dieses fette Kabel in den Sinn, was Said gefunden hat, als er Rousseau zum ersten Mal über den Weg gelaufen ist.
Das haben Ende wir, des Internets.
Ja. Haben wir da was drüber erfahren oder ist das immer noch ein Fragezeichen-Kabel?
Ich glaube, das ist noch ein Fragezeichen. Oder ich habe es vergessen schon.
Also, ja, dann stempel ich das jetzt einfach mal ab, dass das was mit diesem Elektromagneten zu tun hat.
Wo ist das denn hingeführt? Das haben wir tatsächlich nicht erfahren.
Auf eine andere Insel mit einem riesigen Motor, wodurch dieser elektromagnetische Puls ausgelöst wird. Das ist nämlich doch ein Experiment.
Das wäre clever.
Aber wo es auf der Insel hinführt, haben wir ja auch nicht kennengelernt, weil Said ja vorher von Rousseau gefangen genommen wurde.
Genau.
Aber das ist interessant, was du eben gesagt hast. Eigentlich wurden jetzt ganz viele Sachen, Mystery-Boxen gelöst, die völlig grundlegend sind und von denen wir bis jetzt noch gar nicht wussten, dass es welche sind. Oder haben wir uns schon mal die Frage gestellt, warum das Flugzeug eigentlich vom Kurs abgekommen und abgestürzt ist? Das war ja bis jetzt einfach gegeben.
Nö, passiert ja.
Ja. Und ich fand, also das war wirklich eine Szene, die empfand ich als so befriedigend, weil auch, also zusammen mit diesem Flashback, weil das alles eben endlich mal Sachen aufgelöst werden und nicht immer nur neue Geschenke aufgerissen werden. Also für mich war es ein bisschen so wie, du reißt vom Geschenk ein bisschen Geschenkpapier weg, schmeißt es in die Ecke und machst sofort das nächste Geschenk halb auf. Und sowas war, da widerstrebt mir. Und das war jetzt
endlich
ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es war gut. Dass man eben auch merkt, okay, es hat wirklich einen Zweck, auch wenn er noch so fadenscheinig ist, alle 108 Minuten diese Zahlenfolge einzutippen.
Kommst du noch zu dieser Rückblende, weil du jetzt schon in Richtung Ende vom Flashback gehst? Während Desmond mit Locke diskutiert, versucht er ihn ja auch noch so zu überzeugen, dass man diese Szene nochmal sieht, wie Locke gegen den Hedge trommelt und so.
Ja, stimmt.
Weil die finde ich auch wichtig.
Die ist enorm wichtig, denn Desmond ist alleine betrunken, spielt mit Selbstmordgedanken und um das noch zu unterstreichen, öffnet er dann das Buch, nämlich den Dickens-Roman.
Weil das ja das Letzte ist, was er lesen will.
In seinem Leben, exakt. Und die Pistole daneben, glaube ich, wirkt auch relativ eindeutig. Und die leere Weinflasche. Die beiden reden davor ja noch, John und Desmond, über diesen Glaubensverlust, den John hatte, nämlich, dass John dachte, dass es sein Schicksal ist, diesen Hedge zu finden und er hat das Leben eines jungen Mannes geopfert und das für nichts und wieder nichts, denn das Ganze ist nur ein dummes Spiel, ein dummes Experiment und es macht überhaupt keinen Sinn, alle 108 Minuten diesen Knopf zu drücken. Und da merkt man, wie sehr er seinen Glauben verloren hat und wie sehr ihm, glaube ich, auch der Tod Boons auf der Seele lastet.
Ja.
Das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt.
Ja, weil da hat er ja bisher nie so drüber gesprochen.
Genau. Ich hatte es auch selber halt auch, nicht auf dem Schirm.
Ja, es wirkte halt auch in der Folge mehr so wie ein Bauernopfer.
Na, aber der hat schon in der Folge mit dem Fragezeichen auch, da hatte ich ja auch schon angemerkt, dass er jetzt so sarkastisch geworden ist, wenn er sagt, das ist ein Opfer, das die Insel verlangt hat. Da war er auch schon so drauf. Also hat er da auch schon so bedauert.
Ja. Ja, okay, aber jetzt wird's halt richtig klar.
Und da sagt er auch, dass er den Glauben wiederbekommen hat, als dieses Licht angegangen ist und sozusagen den Lebenswillen wiederbekommen hat. Nee, es war genau andersrum, Entschuldigung.
Auch das sagt er und wahrscheinlich war es das nur du, der ins Bad gegangen ist.
Genau. Und da, weil er eben damals hatte wieder den Glauben gefasst, aber jetzt nicht den Lebenswillen, nur den Glauben wieder gefasst und um weiterzumachen und das war nur etwas Blatantes, was Desmond angeblich dann im Bunker gemacht hat. Es war aber, und das sieht man im Flashback, so, dass Desmond kurz davor stand, Selbstmord zu begehen, Nämlich in Dickens Buch findet er einen Brief seiner Frau, der kurz vor der Zeit geschrieben wurde, als Desmond in den Knast musste.
Ja, und das war ist und nämlich das nächste Dumme aus diesem Gespräch zwischen den beiden.
Da stimme ich dir zu, weil dieser Brief ist mir so an die Nieren gegangen.
Hast du das Buch gelesen?
Ja. Nein.
Ja, dann spreche ich mal gar nicht an, was ich dir da reingelegt habe.
Bei Poe war das ein trauriger Brief. Und der Kerl hat mir so leid getan. Oh, ich wäre am liebsten in den Fernseher gekrochen und hätte mich mit ihm betrunken. Und dann hört er eben das Hämmern von irgendwoher, geht dem Hämmern hinterher. Also vor, natürlich weint er hemmungslos und im Gegensatz zu allen anderen Schauspielern kann Desmond enorm überzeugend weinen. Also der Typ ist ein guter Schauspieler. Kein Wunder, dass der im Theater und nicht im Fernsehen Schauspieler. Ja. Und sieht an dieser Luke oben jemanden klopfen und weinen und brüllen und verzweifelt schluchzen. Und dann macht er dieses Flutlicht an, was dann den Gang hochstrahlt und lächelt, weil er sieht, okay, er ist nicht mehr allein und vielleicht bekommt er die Ablösung. Und kann dann wieder zurück zu Peg. Peg hieß die, oder?
Penelope.
Ja.
Pen.
Penny. Okay. Penny. Ja.
Mir ist auch in der letzten Folge zum ersten Mal aufgefallen, dass Libby eine Abkürzung für Elizabeth ist.
Das ist mir jetzt auch aufgegangen. Aber erst nachdem ihr mich aufgeklärt habt.
Ach, okay.
Und so heißt ja auch das Schiff, gell, Elizabeth.
Ja. Ja. Ich dachte vorher Lizzie. Ah, nee, Libby. Elizabeth. Ah. Und das war nämlich der Moment, wo John Locke unbeabsichtigt mit der Wiederfindung seines Glaubens und der Anwesenheit an der Luke des Hedges Desmond das Leben gerettet hat. Und dieser will im Folgenden den Gefallen erwidern, indem er versucht, nämlich allen anderen das Leben zu retten. Und zwar vor der Feuerschutztür. Das Dynamit explodiert, zeigt keine Wirkung, außer dass es Echo und Charlie ausnockt. Charlie wird wieder wach, hört kaum was, kriecht zu Mr. Echo, versucht ihn zu Bewusstsein zu kriegen, als dann plötzlich die Hedge-Tür aufgeht und Desmond herauskommt, um wild in ein Bücherregal zu wühlen. Und Charlie fragt noch kurz, ob er ihnen helfen kann und er sagt, ich probiere genau das. Ich probiere euch zu retten, denn er sucht in diesem Bücherregal Dickens Buch, in dem er neben dem Brief auch den Schlüssel versteckt hat. Den Schlüssel zu dem Notentlastungsding im Keller.
Ja.
Und er geht zurück, also eigentlich fängt nämlich gerade an, die Welt unterzugehen und die Sirenen schrillen.
Und da gibt's so eine lustige Szene, da, wie sich Echo und Locke dann so angucken und Locke mit so einem bedröppelten Gesichtsausdruck sagt, huch, ich lag falsch.
Ja. Ja, fand ich auch.
Aber nur auch sagen, eigentlich gedacht hat, ach nee.
I was wrong. Also er wusste ja jetzt auch wirklich überhaupt nicht mehr. Also er war jetzt dreimal hin und her und wusste gar nicht mehr, was er glauben soll, weil jetzt wieder plötzlich Desmond anfängt und sagt, es ist doch alles wahr.
Genau, weil, sollte man vielleicht noch vorher sagen, dass die ganze Hölle bricht deswegen los, weil Desmond insistiert, den Code einzugeben und John sagt, nein, der Code wird nicht eingegeben, nimmt kurzerhand den Computer und zerschmettert ihn auf den Boden. Um nochmal einen kurzen Rewind zu machen. Deswegen ist der Code nicht eingebbar. Und daraufhin holt Desmond diesen Schlüssel. Charlie gelingt es, Mr. Echo zu wecken und die beiden wollen fliehen, aber Mr. Echo geht zurück, um John zu suchen, während ringsum anfangen Aktenschränke, Waschmaschinen, Spin-Fahrräder und alles Metallische auf diese Tür zuzufliegen. Desmond verschwindet im Untergrund, nachdem er zu John sagt, du hast mir das Leben gerettet, jetzt bin ich dabei, dir das Leben zu retten und wir sehen uns auf der anderen Seite wieder.
Vor allem sagt er noch, das war kein Schicksal, aber du hast mir trotzdem das Leben gerettet. Also es war Zufall, sagt er jetzt wieder sozusagen.
Okay.
Also das ist wieder dieses verwechselte Zufall nicht mit Schicksal.
Ah, dann habe ich das wasn't als was verstanden.
Er sagt, glaube ich, wasn't. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, es macht das, finde ich, auch besser. Weil ich ihn nicht für jemanden halt, der ans Schicksal glaubt.
Wie kommt eigentlich Charlie? Achso, sorry.
Wie
kommt Charlie eigentlich raus? Schmeißt den Echo nicht noch raus oder sperrt er den aus oder geht er einfach?
Nee, Charlie.
Der geht einfach.
Achso.
Also Mr. Echo sagt, geh, nachdem die beiden ja fast von dem Besteck aufgespießt wurden.
Ah, stimmt.
Was ich wo ich echt dachte, was für eine Final Destination-Szene. Hoffentlich kriegen die jetzt nichts ab. Und Charlie kommt auch zurück zum Lager, aber dazu später. Denn man ist sich nicht ganz sicher, ob Desmond es schafft oder nicht schafft. Denn in dem Moment werden alle verschiedenen Schauplätze, die in dieser Folge beleuchtet werden, gezeigt, wie sie in helles
beleuchtet
Licht
beleuchtet werden.
Ja, sie werden nämlich in helles, gleißendes Licht getaucht und ein sirrendes, ohrenbetäubendes Geräusch erfüllt anscheinend auch die ganze Insel und alle, die in näherer Umgebung dieser Insel sind, halten sich die Ohren zu. So kann man es eigentlich ausdrücken. Ganze Szenerie ist enorm überbelichtet. Oder?
Ja, ich fand die auch sehr anstrengend anzuschauen, ehrlich gesagt. Weil die Kamera so unglaublich shaky ist. Und also ich habe mehrfach weggeschaut, weil es halt wirklich schwer anzuschauen war.
Das sollte, glaube ich, auch anstrengend anzuschauen sein, ja.
Aber was sollte das denn sein, dass die Luft ionisiert wird und dann anfängt zu leuchten, oder was?
Das sollte helles
Licht. Neues Geheimnis.
Ja, das sollte helles Licht sein, Jan. Gleißendes helles
Licht. Was macht es? Das Helle leuchtet hell.
Du hast es erfasst.
Ja, um das mal ein bisschen zu physikalisieren hier, diesen Scheiß.
Mach mal.
Luft wird ionisiert, sage ich jetzt mal. Plasma. Alle tot.
Desmond lässt sich übrigens da auch aus dramatischen Gründen sehr viel Zeit, um den Schlüssel da reinzustecken und zu drehen.
Ja.
Damit er nochmal die Worte von Penny aus dem Brief sich im Geiste vorsagen kann.
Stimmt, ja.
Ja, man weiß ja nie, wenn man kurz davor ist zu sterben, zieht ja auch mal das ganze Leben an einem vorüber.
Mhm.
Und da ist jetzt
aber
der Gedanke...
man könnte ja auch einfach schneller dran arbeiten, nicht zu sterben.
Ja, aber jetzt überleg mal, wenn das Leben an deinem inneren Auge vorüberzieht, während du stirbst, ist das, was du gerade denkst zu erleben, nur der Rückblick und du bist gerade dabei zu sterben. Und das, was dir als Déjà-vu...
gerade im Begriff des Sterbens begriffen?
Ja, und das, was dir als Déjà-vu vorkommt, ist der Moment, in dem du merkst, ach, ja, ich bin gerade dabei zu sterben.
Das ist
eine sehr spannende Einschätzung, Jan.
Philosophisch.
Gehen wir mal weiter. Ja. Kann sein. Oder es wird eben was geändert im Programm.
Ich fand's sehr gut, dass sie den Schlüssel für das Notsicherheitssystem nicht magnetisch gemacht haben.
Ja,
das war sehr schlau.
Ja. Ja, das war enorm schlau, weil die Klappe von diesem Schlüssel ist es.
Genau, von dem Schloss.
Ja.
Und die reißt dann sogar schon ab.
Ja, und Funken sprühen und Dampf tritt aus Leitungen aus. Also man merkt, das ganze Hedge wird, und die Uhr wird zerdrückt.
Ja, merkt, das sieht lustig aus.
Das ganze Hedge wird leidet unter dem, was es eigentlich kontrollieren soll.
Also es wirken offensichtlich enorme Kraft, welche auch immer
das sein will. Das wollen sie, oder schaffen sie ja auch zu verdeutlichen.
Ja.
Soweit zum
Eigentlich müssten doch alle Eisenatome aus dem Blut durch den Körper gedrückt werden. Egal.
Jetzt übertreib mal nicht, Tim.
Du wolltest doch hier, Jan wollte doch hier physikalisch anfangen.
Ja, aber EMP-Bomben gibt's doch auch und danach geht's allen Leuten gut.
Ja, aber das ist dann hast du ja auch kein riesen Magnetfeld, was Kühlschränke durch die Gegend fliegen lässt.
Ach, ihr habt doch alle keine Ahnung.
Ja, das stimmt.
Also ich auch nicht, aber
ich glaube nicht, dass das möglich ist.
Na gut.
Ah ja, aber haha, ich kann dich widerlegen. MRT.
Mhm. Was heißt?
Magnetresonanztomographie.
Ah, okay.
Da wirst du ja in die Röhre geschoben und mit enormen Magneten.
Da darfst du aber auch zumindest.
Die Spins deiner Wasserstoffatome ausgerichtet. Und so wird, ja, du darfst aber keine Piercings haben, aber du darfst schon Eisen im Blut haben.
Das stimmt. Aber du zumindest keine auch Schrauben irgendwie, so Knochenschrauben oder sowas, ist auch schlecht.
Ja, ja.
Wobei das ja meistens
wird dir alles rausgezogen.
Tarnisch.
Also ja. Enorm brutal rausgezogen.
Ich bin das noch in der Röhre.
Vielleicht ist ja Eisen im Blut auch gar nicht magnetisch, sondern das ist nur magnetisch, wenn es in fester Form vorliegt. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung davon, von Eisen. Also.
Zur anderen Gruppe, von der wir eben ja schon kurz gesprochen haben, als sie die Flaschenpost, den Flaschenpostfriedhof gefunden haben. Die sind auf dem Weg.
Flaschenpostfriedhof?
Ja, diesen Rohrpostfriedhof.
Ah, Rohrpost, okay.
Den Rohrpostfriedhof. Bei dieser, ich weiß gar nicht, schießen die auf die beiden anderen in der letzten Folge? Ja, in der letzten Folge, als sie Michael enttarnen, ne?
Ja.
Weil jetzt hier geraten sie auch in einen Hinterhalt und wundern sich noch kurz darüber, was das alles mit diesen Rohrposten auf sich hat, als sie flüstern hören. Dieses enorm komisch geisterhaft klingende Flüstern, was schon mehrmals Leute auf der Insel gehört haben, und dann gucken sie sich alle um, zücken ihre Waffen, und der erste, der niedergeht, ist Sawyer, der durch irgend so ein Elektrodart getroffen wird. Mhm. Dann zuckend runterfällt und Jack schreit Run und alle rennen los.
Scheiß auf Sawyer, lauf nur.
Eben. Dann wird Kate getroffen, fällt. Jack ballert ein bisschen in die Vegetation, schultert Kate, kriegt einen ab, läuft noch die zwei obligatorischen Schritte, die den Kämpfer in ihm ausmachen, fällt dann auch um, und man sieht noch in seinem verschleierten Blick, wie die anderen ankommen und alle vier fesseln, ihnen die Säcke über die Köpfe schmeißen, und dann geht's auch schon ab zu dem Neckbeard da, dem Kerl. Wie hieß der noch?
Tom Friendly.
Ah ja, Mr. Friendly. Die vier werden dann nämlich Steg.
Sorry, willst du nicht erst noch übers Floß reden? Über das Boot?
Über das Boot? Ja, das kann ich schneller abhaken. Ne?
Und das hier ist ja dann eher so der Abschluss.
Ja, das ist ja schon wichtiger. Das Boot kommt an, die kam ja schon in der letzten Folge an dieser Gesteinsformation, die das Lager kennzeichnet. Und Said in Rambo-Montur mit Sturmgewehr, zwei Pistolen und bestimmt auch noch irgendwo ein Messer schleicht sich dann an das Lager an, um eigentlich nur zu infiltrieren, beginnt dann aber Hütte nach Hütte abzuklappern, um herauszufinden, alles ist verlassen. Also, da ist nichts mehr bewohnt. Dann sieht er die Hatchtür, die auch Michael angesprochen hat, wo zwei Leute immer mit vor Schmiere standen, schleicht sich an, öffnet die Tür und findet nichts, denn dahinter ist Naturstein oder der Basalt. Das ist alles eine Attrappe. Dieses ganze Dorf ist das Disneyland der Insel.
Das hatte ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe. Dass es einfach nur eine Attrappe war.
So jemand so blöd ist, eine Tür einfach.
Ja, genau. Das habe ich. Das hatte ich am Anfang nicht gerafft. Was das bedeuten sollte, dass da jetzt die Felswand hinter der Tür ist.
Ja, aber in Anbetracht der falschen Bärte, die die tragen und so weiter, ist es ja schon.
Ja. Das heißt, die haben schon vorausgesehen, dass da sowas kommen wird, dass die einen die anderen hintergehen wollen und haben schon gleich Michael nicht ihr echtes Ich gezeigt.
Ja, für mich heißt das auch, dass das alles eine unglaublich große, organisierte und angelegte, was auch immer ist, Organisation.
Ja.
Und da gibt's ja immer noch ihn im Hintergrund. Der Architekt oder so.
Ihn, der sie anführt, genau.
Ja.
Und das heißt ja jetzt, dass dieser Plan von Said überhaupt nicht aufgehen wird, weil er ja überhaupt keine Ahnung hat, wo die jetzt in Wirklichkeit sind. Das kann ja überall sein auf der Insel.
Ja. Deswegen macht er aber auch,
bevor sie da überfallen werden, weil sie ja den Rauch sehen, der ist aber so weit weg.
Ah, stimmt. Man
dass
sieht ja sogar
glaube, genau. Dass Maike genau. sie gar nicht zum Strand führt, sondern ganz woanders hin.
Ja.
Stimmt, das war der Auslöser, denn die beginnen dann ja mit Maike zu streiten. Wo ich echt denke, meine Güte, dass die dem so viel durchgehen lassen.
Ja.
Er macht's doch für seinen Jungen.
Ja.
Walt.
Ja, Michael hat auch als einziger der Gruppe von den Abgestürzten keinen Sack über der Schulter und ist auch nicht geknebelt. Als die nämlich auf diesem Steg zum Halt kommen und wie Kriegsgefangene eben auf die Knie runtergelassen werden, gefesselt sind, geknebelt sind. Und dann Tom, Nice Guy, ihnen gegenübertritt, ein paar Worte loslässt. Kate murmelt, wie weit dein Bart weg ist. Und er endlich den Bart abnehmen kann und dann kommt ein Schiff an. Und auf diesem Schiff ist das Wiesel. Der, wie heißt er noch?
Heinz von der Luftfahrtbehörde.
Genau, der Heinz. Der, wie sich gerade rausstellt, ein ziemlich hohes Tier in dieser komischen Organisation zu sein scheint, weil er sogar Tom ja nicht direkt weiß. Befehle, ja genau, er weist ihn zurecht. Das ist genau der Begriff, der mir nicht einfallen wollte. Da dieser seinen Bart nicht mehr trägt und der rechtfertigt sich, ja, die wissen das ja eh. Aber dass er eben das kleine Wiesel den großen Tom zurechtweisen kann, weist schon auf eine etwas höhere Position hin.
Und dieser Riesen-Tom sah da jetzt irgendwie in dieser Szene aus wie so ein Riesenbaby, so irgendwie ohne den Bart, so ganz betröppelt stand er da. Ja.
Und die sind auch alle barfuß, ist mir wieder aufgefallen.
Hm.
Was ich sehr verwirrend fand, war, dass Heinz als hohes Tier sich der Gefahr und dem Risiko ausgegeben hat, die andere Gruppe zu infiltrieren, was halt eigentlich nur bedeuten kann, dass sein Auftrag von so großer Wichtigkeit war, dass er ihn keinen anderen überlassen wollte. Weil, ne, wenn du etwas richtig gemacht haben willst, mach es lieber selbst.
Mhm.
Das hat er dann wahrscheinlich auch richtig gemacht, denn er lächelt ein bisschen, als auch über diese Gruppe das weiße Licht hereinbricht und er gen Himmel starrt und sich die Ohren zuhält, wirkt er nicht äußerst überrascht, dass dieses Phänomen auftaucht, sondern bestätigt vielmehr.
Also, der lächelt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Er ist zumindest nicht überrascht, das ist mir auch aufgefallen.
Nicht schockiert.
Ja.
Ja, so ein leicht, aber der hat ja immer dieses schmierige Lächeln, dass man sie ihm eigentlich aus der Visage reiben will.
Er hat aber auch noch ziemlich viele Kratzer im Gesicht, das kann man nicht so ganz.
Sei Dank. Ja, Michael gegenüber zeigt er den Geschäftsmann. Und hält die Abmachung ein, nämlich dass er Walt kriegt, weil die haben ja die 4 bekommen. Walt ist auf dem kleinen Kutter, mit dem er auch gekidnappt wurde.
Ich glaube, er sagt sogar noch, dass er nicht einverstanden ist mit dem Deal, weil Walt für sie eigentlich viel wichtiger wäre oder viel wertvoller wäre. Aber Deal ist Deal oder sowas, sagt er dann noch.
Ah, ja. Okay. Habe ich nicht so genau mitgekriegt. Ich finde ihn auch sehr schwer zu verstehen teilweise. Vielleicht liegt das an seiner Stimme.
Vielleicht.
Wobei sich mir immer noch nicht erschließt, was am Wort so wichtig sein muss, außer dass er ein bisschen speziell ist. Auf jeden Fall geht Michael an Bord und vorne im Bug hockt dann auch Walt und die beiden umarmen sich und er muss nur in Richtung Nordwesten fahren, also auf seinem Kompass Richtung 325 folgen, um von der Insel wegzukommen. Und wenn er einmal von der Insel weg ist, kommt er nie wieder. Das ist jedenfalls die Antwort auf Michaels Provokation. Ja, und wenn ich wegfahre und anderen Leuten hiervon erzähle, dann ja, mach nur, kommst eh nicht wieder.
Naja, nein, und dann erfahren auch alle, was er getan hat, um Walt zurückzuholen.
Ja, aber die wissen das ja eh schon. Also, die wichtigen Leute wissen es.
Ja, hat er gemeint.
Ja, aber er droht ihm schon so ein bisschen und sagt das, was Mario gerade meinte.
Ja, aber also ich fand die ein bisschen leer, weil wenn einer von den Vieren zurückkommt oder gefragt wird, was mit Michael ist, da wird sich nicht dann dieses Filmische, glaube ich, ergeben und sagen, ha, er wollte seinen Jungen retten, vielleicht sagen die es im zweiten Satz, im ersten werden die sagen, ey, der Typ hat Anna Lucia und Libya erschossen.
Mhm, ja.
Und uns vier in eine Falle gelockt. Könnte dann Hurdy erzählen, weil der wird freigeschnitten und nach Hause geschickt, um allen zu erzählen, dass sie sich von den anderen fernhalten sollen.
Das ist ganz schön mies, der muss über die halbe Insel laufen und kriegt als Aufgabe wieder zurückzukommen.
Habe ich auch gedacht. Warum ausgerechnet Hurdy? Und er fragt, was ist mit den anderen? Und sagt, der Typ, wie heißt der jetzt nochmal wirklich?
Henry.
Heinz von der Luftfahrt.
Henry, ja.
Henry Gates.
Die kommen mit uns nach Hause.
Ja, wir wissen noch nicht, wie der wirklich heißt. Also Henry heißt er ja offensichtlich nicht.
Stimmt, Henry Gale hieß der gestorbene Mann.
Ja.
Gestorbene Mann.
Ja, und damit endet fast die Folge. Man bekommt noch mit, was ich eben schon mal angesprochen habe, wie Charlie zurück ins Lager kommt und alle fragen, was ist mit dir passiert? Wo sind die anderen beiden? Und er sagt, oh, they didn't make it.
Und er
kommt
hört
man aber auch mehr. Nicht. Ja, er hört natürlich fast nichts mehr. Finde ich gut, dass er dann auch noch laut spricht. Das verleiht dem Ganzen so ein bisschen die Authentizität. Aber dann wechselt die Szene und es ist Abend und man sieht die am beschaulichen Lagerfeuer sitzen, also ihn und Claire. Und kein Wort wird mehr über John oder Echo verloren. Wo ich denke, keiner läuft los, um die zu suchen. Und Claire fragt ihn so ein bisschen aus, was denn jetzt wirklich passiert ist. Und er meint, ja, was willst du wissen, wie ich fast vom Feuerball getötet wurde oder vom fliegenden Besteck?
Weil ich ein total cooler Typ bin.
Ich bin, ja, der war schon nicht ordentlich. Der weiß auf jeden Fall, wie man Geschichten erzählt.
Ja.
Ja, es geht noch ein bisschen hin und her und nachher küssen sie sich und das ist so das Relief of the Series von der ganzen Staffel. Ne? Das fing ja erst an, der kriegt die Vaterfigur, dann trennen sie sich, dann ist es ein bisschen, ich mag sie trotzdem noch und dann küssen sie sich und Abspann, Lost. Fertig.
Ja, nicht wirklich.
Nein.
Doch.
Erstmal vorher.
Die küssen sich und dann ist fertig.
Nein.
Wohl. Ach nein, Quatsch, da geht's
genau.
Noch in die Arktis hoch.
Mann,
das
crush your defense.
Das hat mich so verwirrt, das habe ich aus meinem Gehirn gestrichen.
Aber davor kommt noch eine ganz witzige Szene, nämlich du hast ja schon erzählt, dass man auch am Strand das gleißende Licht sieht und als das gleißende Licht vorbei ist, kommt was vom Himmel geflogen.
Ah ja,
und
die Quarantänetür.
Genau, und dann schlägt neben Bernard und
Claire,
genau, schlägt die Quarantänetür ein und man kann sie auf dem Kopf stehend lesen.
Was ich total bescheuert finde, weil alles wird dahingezogen. Warum wird diese Quarantänetür weggeschleudert?
Das war, als Desmond den Schlüssel reingesteckt
genau.
hat. Da gab's
so.
An einer punktuellen Stelle gab's dann die Entladung.
Umkehrschub, Düsen.
Genau. Und das war ja auch außerdem ein Gag.
Überlebensradar.
Also so nach dem Motto, die Tür ist übrig geblieben. Die lag ja auch oben drauf.
Ah, ja. Das finde ich gut als Hint. Alles, was übrig blieb. So, das ist, wenn ein Auto explodiert, rollt ja auch nochmal der Reifen durchs
Bild. Genau, der brennende Reifen. Und von Echo und Locke, wie du gesagt hast, fehlt jede Spur.
Gut, dass von denen nichts runterkommt. Ich fände es echt schade, wenn Echo jetzt tot ist, du.
Ja, was ist denn eure Prognose jetzt dazu?
Nee, die sind noch da und ich wette, dass Desmond auch da ist, weil du gesagt hast, es ist dein Lieblings.
Verdammt.
Ja, du bist ein Kopf.
Ja, ich hätte das aber auch sehr schade gefunden, wenn Desmond jetzt weg wäre.
Ja, weil er noch nicht oben ohne rumgelaufen ist.
Musst du überhaupt nicht oben ohne rumlaufen, der muss nur reden.
Der ist wohl schon oben ohne rumgelaufen.
Was, wo?
Ist wahr?
Ich glaube, ich glaub, in der ersten Folge, da hat nämlich der, wie heißt der denn hier, der Österreicher? Mario! da hat nämlich Mario noch gemeint, er sei fett. Da war er nämlich
auf
dem Home-Trainer trainieren.
Und wo genau. Wir gesagt haben, der ist nicht fett, der ist kräftig, also stämmig, also nichts im negativen Anklang. Mein Gott, man kann ja überhaupt keine Körperattribute mehr ohne negativen Anklang verteilen.
Also genau. Ich hoffe auch, dass Mr. Echo überlebt, weil irgendwie haben sie jetzt schon zwei Charaktere aus der zweiten Staffel, die eingeführt worden sind, irgendwie gestrichen. Das finde ich ziemlich...
Ja. Naja, zumindest noch, stirbt er nicht noch in der zweiten Staffel.
Ja, aber ich hoffe, dass es zu Beginn...
Ihr sprecht jetzt alle nur von Mr. Echo. Liegt das daran, dass ihr euch so sicher seid, dass Locke bis zum Ende dabei ist? Oder liegt es daran, dass es euch wichtiger wäre, dass Mr. Echo noch da ist?
Also ich bin mir nicht sicher.
Also mir wäre es wichtiger, dass Locke dabei bleibt.
Ja.
Ja. Ja, ich bin mir bei Locke sicher, dass er noch dabei bleibt. Ja.
Warum?
Glaube ich nämlich auch.
Weil er noch ganz groß rauskommt.
Ja, er kommt ganz groß raus. Spart's du ab.
Ohne jetzt auf Marios Prognose einzugehen, glaube ich, dass Locke eben ein so gut definierter und handlungsrelevanter Charakter ist, dass der keinem Drehbuchautor rausgeschrieben würde. Wenn, dann würden die Produzenten intervenieren, das wäre wie mit einem sechszähigen Fuß.
Und das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch fast einer der bekanntesten Schauspieler. Also der hatte ja schon vor Lost eine Karriere.
Ich kenne sogar einen Film mit ihm.
Ich nicht.
Da spielt ja irgend so ein Vater, der seine Tochter misshandelt, glaube ich. Ich weiß aber nicht, mehr, wie er heißt. Das macht ihn sympathisch. Und er spielt bei Akte X dem Film mit. Habe ich aber schon mal erzählt, oder?
Wirklich?
Ja, er explodiert am Anfang halt. Was? Beim Entschärfen einer Bombe.
Ja,
also ist der Ernst des Akte X.
Genau. Okay, also ihr glaubt, die überleben weiterhin?
Ja.
Okay. Alle drei.
Alle drei.
Ja. Keine Verluste mehr.
Schließen wir die Folge mit dem ersten Gegenwarts-Nicht-Inselschauplatz. Irgendeine russischen Forschungsstation im...
Ist so lustig. Ich dachte nämlich auch, dass es Russen sind. Weil es nämlich Leute in der Arktis sind, die nicht Englisch sprechen.
Und was
sind? Es sind Portugiesen.
Ah, okay.
Das ist Portugiesisch?
Ach, du lügst doch.
Das Internet sagt, das sind Portugiesen.
Ich dachte, krass, okay. Ey. Ich finde, die Sprache hört sich an wie eine Ostsprache.
Und außerdem sieht der eine aus wie Jack.
Das stimmt.
Der mit oder ohne Brille?
Schach. Ich meine, wer außer den Russen
spielt? Stimmt, ja. Wahrscheinlich eher.
Das ist Gasparov und Schostakowitsch.
Die können sich woanders nicht konzentrieren.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall an einem der Pole, aber ich schätze auch, dass es die Antarktis ist.
Ja. Würde ja passen, weil das näher an
Ozeanien dran ist als die Arktis.
Aber eben weil da elektromagnetische Pulse durch das Erdmagnetfeld besser ankommen als woanders, schätze ich mal.
Okay.
Ja, da blinkt nämlich auch ein Licht.
Und neben dem Licht, Fun Fact, neben dem Licht...
Monitor.
Ja, ist ein Monitor und auf dem steht die Zahl 7.418.880.
Und wo ist der Fun?
Das ist das Produkt der Zahlen.
Ah.
Das geht mir so auf die Eier.
Das muss ich nachprüfen.
Mach das.
Ja, tipp das mal ein. Und da steht elektromagnetischer Anomalie detected, was auch immer. Die beiden ärgern sich, dass sie es noch nicht mitbekommen haben oder dass es ihnen wieder durch die Lappen gegangen ist, weil es ist ja schon mal passiert, damals im September 2004. Da ist es denen anscheinend auch durch die Lappen gegangen, aber jetzt haben sie es irgendwie aufgezeichnet und können
Potzblitz
lokalisieren und greifen zum gelben Telefon, was die Standleitung zu einer im Bett liegenden
Penelope.
Und das war für mich der absolute What the fuck Moment.
Ja, für mich auch.
Weil,
ich dachte jetzt an irgendwelche Dharma-Initiative-Offiziellen, die in ihren Büros sitzen oder irgendwas, aber nicht daran.
Also ich habe schon in die Richtung gedacht, aber ich hätte an Pens Vater gedacht.
Was? Ja, aber das passt total gut zu dem, was sie zu dem,
das auf jeden Fall, ne?
Also weil ich kann dich immer
Hingabe
finden, ich habe
und
genug
Geld finde dich, aber ja, das total. Aber die Brücke dazu, dass sie nach einem elektromagnetischen Impuls nach so einer Anomalie suchen muss, der ist überhaupt nicht logisch.
Doch, und zwar, wenn du bedenkst, wie ist denn sein Schiff dahin gekommen? Und
wo es verloren gegangen sein könnte.
Genau, und was waren die Auffälligkeiten, als es verloren gegangen ist? Und ich vielleicht habe ich da was verpasst, aber für mich war das dann einfach relativ naheliegend, dass auch er im Grunde genommen durch so einen Zwischenfall beim Knöpfe drücken.
Naja, das habe ich ja auch.
Gekommen ist. Und das dann hat sie im Endeffekt einfach geguckt, was ist da passiert, dass dieses Schiff verschwunden ist, hat diese Anomalie entdeckt und hat dann Leute darauf abgestellt, dass sie danach suchen, um das lokalisieren zu können.
Also ja, muss ja schon, ja, also das Schiff muss ja schon einen GPS-Sender dafür gehabt haben.
Ja.
Weil sonst kann das ja überall auftauchen, aber wahrscheinlich, wenn es in der Umgebung da auftaucht, ja, okay, das macht, das ist was Befriedigendes, damit kann ich gut leben, danke.
Bitte, gern geschehen.
Ja, und das ist dann das Ende von Lost, zweite Staffel. Portugiesische Russen im Nirgendwo.
Ja, ist jetzt gar kein so großer Cliffhanger wie in der ersten Staffel, oder?
Ja, abgesehen davon, dass unsere drei Hauptcharaktere...
Ach so. ne? Stimmt, der Cliffhanger war eigentlich schon vorher. Ja.
Ja.
Aber, dass man eben sieht, haha, es wird schon gesucht.
Mhm. Zumindest einer hat eine heiße Spur.
Ja, seit 3 Jahren.
Ja.
Sucht sie.
Keine Lässt gute suchen. Quote, aber...
Und sie hat ja auch das Bild auf dem Schreibtisch stehen von ihm und ja. ihr.
Also wird sie wahrscheinlich nicht geheiratet haben.
Ja. Genau, sonst wäre es ein echter Sockengeld.
Wahrscheinlich liegt der Typ nebendran.
Wirst du das Bild da stehen haben? Ja, ja, ich wollte ja nur fragen.
Du kannst noch ein bisschen liegen bleiben, ich habe ihn noch nicht gefunden. Machen wir es kurz oder reden wir noch kurz über die Sachen, die wir jetzt wissen und wieder neue Sachen, die wir nicht mehr wissen? Ich glaube, was wir jetzt alles wissen, haben wir schon eingestreut, oder?
Mhm. Ja.
Was fehlt denn jetzt noch? Gibt's denn jetzt überhaupt noch irgendwas, was offen ist?
Ja, ich meine, ja, was ist passiert, als er den Schlüssel gedreht hat?
Genau.
Ja, okay, stimmt. Und was also, sagst du, Dani, die Eisbären?
Ja.
Ja, okay.
Meine Vermutung ist ja, dass diese ganze Manifestation, die sich jetzt immer aufgeladen hat und dann Stückchenweise wieder entladen wurde, die ja auch Rose und John vermeintlich dazu geholfen hat, geheilt zu werden. Das ist ja auch diese elektromagnetische Strahlung dieser speziellen Art, die es nicht in Australien gibt, sondern auch da. Mhm. Dass es die jetzt nicht mehr gibt, die ist völlig weggewischt. Dieses ganze Ding, nenne ich es jetzt mal, wurde durch den Schlüsseldreh und dieses Super Golden Eye Device komplett tiefenentladen. Da hilft auch das Internetkabel nicht mehr.
Tiefenentladen, so wie tiefenentspannt.
Das heißt, es muss jetzt niemand mehr Knöpfe drücken.
Da kann man ja auch jetzt.
Das kann, ja.
Ja, geht ja gar nicht mehr.
Die Knöpfe sind. Die Frage wäre jetzt für mich, wenn John wieder da ist, kann er immer noch laufen? Obwohl, ja, muss er ja. Sonst wäre er alle 108 Minuten fast zusammengebrochen.
Hä?
Nee, das wurde aufrechterhalten. Oh,
ja, oder es wäre positives Feedback und alle 108 Minuten kann er schneller rennen.
Weil der 108 Minuten Mann.
Und den Knopf gedrückt hat, hat er es nicht gemerkt.
Ja. Er hätte Superman werden können. Ja, also dass eben diese heilende Quelle, was auch immer, weg ist.
Das weiß ich gar nicht so genau, weil ich glaube, dass ich weiß noch nicht, ob wirklich die diese Aufbauten der damaligen Initiative, ob dieses ganze Setting da so eng mit der Insel verwoben ist, dass es das eine nicht ohne das andere gibt. Also ich habe bisher noch den Eindruck, als wollte man uns sagen, dass die Insel ohnehin etwas Besonderes ist. Ich weiß nicht, ob diese Wunderheilungen da jetzt tatsächlich mit elektromagnetischer Strahlung zusammenhängen.
Ach so, dass die Dharma-Initiative nur da ist, weil die Insel was Besonderes ist.
Ja, diese Strahlung, glaube ich, oder dass das eine natürliche Manifestation ist, das meine ich auch. Ja. Nicht, dass die Dharma-Initiative die da erst installiert hat, aber so ein technisches Pillepalle da, die eben es geschafft haben, das unter Kontrolle zu bringen und zu nutzen und dann aber auch einen Notausknopf da installiert haben.
Genau. Nur weiß ich halt nicht, ob eben diese wundersamen Heilungen tatsächlich mit der elektromagnetischen Strahlung zusammenhängen.
Oder generell mit der Insel.
Genau. Also es würde mich nicht wundern, wenn der immer noch laufen kann.
Ja, ich denke auch, dass der immer noch laufen ja, ich glaube nicht, dass das von jetzt auf gleich dann wiederkommen wird. Nee. Heißt ja nicht, dass das eine dauernde Therapie sein muss. Ja. Nur ich glaube schon, dass es halt mit diesem komischen Ding, was ich auch glaube, was das große Fragezeichen auf der Unsichtbarkarte ist, zusammenhängt.
Ja, aber das wissen wir doch schon, was das ist, oder? Was das Fragezeichen ist. Das war diese Beobachtungsstation.
Die Pearl? Echt?
Ja, deswegen, also es war doch das Fragezeichen, das riesen Fragezeichen dann im Gras mit Salz
eingestreut. Verdammt. Ich hätte gedacht, das wäre das elektromagnetische Dingsbums.
Also du bist ja gut, wenn es darum geht, nach vorne zu gucken, oder wenn Dinge geht, die schon passiert sind.
Ja, es geht mir nicht nur bei Lost so.
Okay, aber interessant, dass also die Dharma-Initiative sozusagen auf der Insel ist, weil die Insel was Besonderes ist und nicht die Insel zu was Besonderem macht.
Naja, genau. Ich meine, wenn die einfach irgendwo Heilquellen bauen könnten, dann würde ich nicht eine Insel nehmen, wo es keine Patienten gibt.
Ach komm, das
irgendwo hat der hinbauen, Typ, wo ich viel Geld damit verdienen kann.
Das hat der Typ in Jurassic Park auch gemacht. Der hat das auch nicht mitnimmt.
Und das Witzige ist, Jurassic Park wurde ja auch auf Hawaii gedreht.
Muss eine coole Insel sein.
Ja. Vielleicht kommen daher auch noch die wilden Tiere da.
Diese Riesenvögel.
Genau. Ja. Okay.
Ja, aber wegen offener Geheimnisse, da sind wir jetzt vorhin so kurz drüber weg, aber die Dani hat ja noch das Monster angesprochen. Das
stimmt.
Kam ja schon lange nicht mehr vor.
Ja. Ich hatte gedacht, bei dem Flüstern, da kommt doch dann manchmal das Monster, aber auch nicht immer. Und diesmal hatte das
Kam halt Blasrohrattacke.
Ja, diesmal hatte das Flüstern ja den Eindruck, als wäre das tatsächlich durch die anderen erzeugt worden.
Ja.
Und früher war das ja auch schon mal, oder? War das Flüstern auch, als sie durch den Dschungel gestreift sind? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, doch, ich glaube, da, als wir den Waffenstillstand da ausgehandelt haben, war das da nicht auch Flüstern, bevor die aufgetreten sind?
Ich glaube nicht. Aber ich weiß es nicht.
Nee, da ist Tom Friendly einfach so ans Feuer gekommen.
Ja.
Aber das kam Said?
Genau, als Said von Rousseau geflogen ist.
Kurz bevor Shen erschossen wurde.
Ja. Und da waren ja eigentlich keine anderen da.
Guck mal, wie sehr ich mich erinnere.
Ja.
Ausgezeichnet, Jan.
Was wir noch nicht wissen, jetzt wissen wir zwar, dass Desmond das Flugzeug zum Abstürzen gebracht hat, aber woher wissen die anderen, dass sie da gelandet sind, wie sie alle heißen, wer sie sind?
Ja. Das ist eine gute Frage.
Das ist ja auch jetzt noch offen.
Ja, stimmt.
Vielleicht gibt's noch irgendwo Kameras. In den Bäumen, im Sand.
Und kommen Michael und Walt jetzt nochmal vor?
Ich hoffe genau. Nicht.
Wieso kann man nicht mehr auf die Insel zurück?
Ja. Und wieso kann man nicht von der Insel weg?
Ja, du kommst ja durch von der Insel weg, in Richtung 325 Grad.
Ja, aber nur auf diese Weise.
Ja, das ist ein sehr schmaler Korridor.
Da könnte man sich ja jetzt auch denken, das hat was mit Magnetismus zu tun, weil sonst irgendwie die Nadel dich immer wieder hinzieht.
Oh aber ja, da muss man eben, dann könnte man gucken, von welchem Ort auf der Welt ist der Nordpol oder der magnetische Nordpol in Richtung 365 Grad? Eigentlich von keinem, weil der die Nadel immer dahin zeigt.
Am Nordpol. Am Nordpol, wenn du am Nordpol bist. Tja. Aber es gibt ja mittlerweile auch viel bessere Navigationstechnik als ein Kompass. Und Sterne. Das funktioniert ja offensichtlich, oder die funktionieren ja mittlerweile. Mittlerweile sind die Sterne etabliert und da könnte man ja auch sich nach den Sternen richten, stimmt. Also mit Magnetismus ist da auch nicht so viel.
Der ist extant.
Also ich sehe schon, es gibt noch ein paar offene Fragen, die man sicher in einer dritten Staffel noch beantworten und neue Fragen verändern kann.
Ja, es ist auf jeden Fall viel Stoff da, schon allein was passiert jetzt mit den dreien in Gewahrsam?
Ja.
Mhm.
Man wird viel mehr von den anderen mitkriegen, schon allein, weil ich denke, dass wir weitere Jack- und Kate-Folgen hinnehmen müssen.
Ich finde das übrigens ein bisschen diskriminierend. Ich glaube, die haben Hurley tatsächlich nur mitgenommen, damit sie keinen von sich selbst zurückschicken müssen, um zu sagen, dass sie die in Ruhe lassen sollen.
Und warum ist das diskriminierend?
Na, entschuldige mal bitte. Wir haben uns doch bestimmt alle gefragt, was Hurley in dieser Gruppe macht, oder?
Ja, total. Und ich dachte dann auch, okay, das ist einer, dem zugehört wird und das war von vornherein seine Aufgabe und richtig. Die Drehbuchautoren nicht wussten, welchen Charakter können wir da mitnehmen. Ach, nimm Hurley, aber macht das Sinn? Scheiß drauf, nimm Hurley.
Genau. Ich glaube, der schon wichtig, weil er hat so die Zahlen gekannt.
Ja, aber er ist ja nicht wichtig. Sehen wir ja jetzt gerade. Sie haben ihn nur mitgenommen, damit sie ihn zurückschicken können.
Ja, die hätten denen ja auch sagen können, bring diese vier Leute mit und irgendeinen.
Genau.
Also ich glaube, er ist trotzdem wichtig und die haben einfach mal ihn jetzt genommen.
Ja, aber
weil sie wissen,
dass aber dafür war er jetzt nicht anderen. Wichtig.
Ja, aber er wird nichts machen. Ein Sawyer wird da randalieren, ein Jack genauso und eine Kate ist halt eine Kate.
Ja, klar.
Der Pearl ist aber, ruhig, aber und die wissen.
Die haben ja nur irgendeinen gebraucht, der wieder zurückläuft und die Botschaft überbringt.
Die Frage ist ja, warum haben sie überhaupt die anderen genau die haben wollen? Das ist eher wichtig.
Ich glaube, wir können da jetzt schon Theorien spinnen. Das kann natürlich ganz anders sein. Aber im Endeffekt sind das für mich die drei, die vielleicht, wobei ich mich frage, warum Said nicht dabei war. Weil für mich gehörte eigentlich Said in diese Gruppe auf. Im Ernst, von den vier Leuten, die eigentlich am ehesten in der Lage sind, was zu organisieren. Oder, wenn es jetzt um Sawyer geht, auch gewaltsam Dinge zu lösen.
Also einfach die größte Gefahr darstellen.
Genau, richtig. Ja. Die gefährlichen Personen in der Gruppe.
Ach so, um die einfach auszunocken sozusagen. Gar nicht, weil die haben wollen, sondern nur, weil sie nicht bei den anderen haben wollen.
Ja.
Genau.
Ja.
Naja.
Ja doch, stimmt schon. Also das sind das sind schon die zentralen Leute.
Stimmt. Wobei, Lock eigentlich.
Wie du ja auch, sagst, oder? Also dann hätte ich mir den Soldaten vielleicht auch noch mitgenommen.
Ja, das irritiert mich daran sehr. Von daher glaube ich nicht, dass diese Hypothese irgendwie tragfähig sein wird.
Es ist halt auch die Schwachstelle, wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass sie sich ja immer selber als die Guten hinstellen und dann die Leute mitnehmen, die Dreck am Stecken haben. Okay, Jack fällt da vielleicht ein bisschen raus, aber eben Sawyer, ja, Kate, eben. Dann hätten sie Said auch mitnehmen müssen.
Richtig. Und Locke, ja auch.
Das sagt ja auch Henry Gale am Ende ganz überzeugend. We're the good guys.
Ja, mit überzeugend, also überzeugt.
Überzeugt. Du hast recht.
Ja, mit sehr manisch-warnischen Blick.
Ja.
Na gut, dann können wir jetzt gespannt sein, wie es in der dritten Staffel weitergeht. Denn da lassen die sich vielleicht wieder was einfallen. In der ersten Staffel hat man hauptsächlich den Fokus auf die Überlebenden des Rumpfes, Bugs gehabt, im zweiten Teil dann am Anfang erstmal auf dem Heck und wie die dann zusammenkommen. Und es gab, das gab es in der ersten Staffel auch noch nicht, dass es sowas wie Perspektivwechsel gab. Das ist jetzt, glaube ich, neu gekommen, dass man die gleichen Szenen aus verschiedenen Sichtwinkeln sieht. Und dann wäre jetzt die Frage, wie geht's weiter? Und da können wir uns auf was gefasst machen.
Ja, machen wir.
Ja, mit den anderen.
Mit den anderen.
Da gibt's ja auch schon Leute mit Sprechrollen.
Ja, zwei mindestens, oder? Tom Friendly und Henry Heinz.
Gale.
Genau.
Ja, und dann gibt's noch die Frau, die eben sagte, Tom, sie weiß, dass du einen falschen Bart trägst. Und dann gibt's ja immer noch
Lehrerin.
Alex. Ja. Alex, wie heißt sie?
Alex gibt's ja auch noch, genau.
Ja.
Stimmt.
Die man auch gesehen hat, wie sie einen der drei mit dem Sack über den Kopf.
Ja, die war ja bis zum Schluss da, die war da am Bug auch die ganze Zeit dabei.
Ja.
Am Bug, am Steg, meine ich.
Ja, das war doch die gesagt hat, oder wen meinst du? Meinst du Alex?
Alex,
ja. Achso, ich dachte, die Miss Klug, die Lehrerin. Die war auch dabei.
Ja, die war auch dabei. Aber Alex sah auch nicht so glücklich aus, als sie die Geißel da den Steg angeschubst hat.
Naja, sie hat ja auch Rousseau geholfen und den anderen und Claire wegzukommen. Also sie ist ja da irgendwie nicht bei denen irgendwie, oder?
Sie ist auf jeden Fall nicht mit allem einverstanden.
Genau.
Also sie kommt ja noch ganz groß raus. Das heißt, sie steht.
Das war das Tod.
Hör auf, Leute umzubringen, Mario!
Na gut. Ich glaube, dann kommen wir jetzt zur Bewertung. Ja? Ja.
Ja.
Dann kann ja heute mal der Phil anfangen.
23. Stärker als die letzte. Jetzt hat auch die Inselhandlung einfach schön Fahrt aufgenommen. Also eigentlich das, und das war das Einzige, was mich am ersten Teil des Finales gestört hat. Die Flashbacks haben mir immer noch gut gefallen, aber so eine absolute Wegblasfolge war es nicht. Deshalb nur 23.
Okay, dann mache ich direkt weiter, weil ich in eine ähnliche Richtung gebe. Ich gebe auch 23. Ich fand auch die Endfolge von Staffel 1 ein bisschen besser. Der hatte ich, glaube ich, auch damals 42 gegeben, weil das da mit der Luke halt ein viel größerer Cliffhanger war. Und ich weiß noch, wie der Jan sich damals aufgeregt hat, dass jetzt zwar die Luke auf ist, aber dass man dann ein halbes Jahr warten muss und so. Und das ist jetzt hier nicht ganz so schlimm. Also Cliffhanger haben ja irgendwie schon was, auch wenn sie natürlich nervig sind. Und der ist jetzt nicht ganz so groß, obwohl, ja.
Ja gut, trotzdem. Wir müssen ja auch kein ganzes Jahr warten.
Genau, ja. Aber ich gebe auch eine 23. Es wäre jetzt genau interessant zu wissen, wie es mit diesen dreien da bei den anderen weitergeht. Und ich glaube, da wird es auch hingehen, weil würde ja sonst keinen Sinn machen, wenn die jetzt nicht mehr gezeigt werden. Okay, Dani.
Ja, ich bin da voll bei euch. Also es ist für mich jetzt auch eine 23. Ich finde auch, das ist jetzt rund geworden. Es gab auch nicht so wirklich Punkte, die mich gestört haben. Also es war jetzt nicht wieder irgendwelche Fässer, die sie aufgemacht haben, bei denen man irgendwie die Augen verdrehen müsste oder ähnliches. Also ich fand es gut. Ich fand es schön, dass sie ein paar Sachen erklärt haben. Ich finde es schön, dass sie diese Bedrohung durch, also was auch immer sie durch das Knöpfedrücken verhindern wollten, dass das real geworden ist. Auch wenn es ja jetzt eventuell direkt wieder ausgeschaltet worden ist. Aber es hat dem Ganzen halt, finde ich, so noch ein bisschen Substanz gegeben. Und ja, ich finde, es war wirklich gut, es war spannend. Und es hat mich noch nicht absolut vom Hocker gerissen, aber keine 42, aber eine 23 auf jeden Fall.
Okay, danke. Mario?
Ich wollte eine 42 geben, aber wie du schon gesagt hast, Tim, der Cliffhanger, der war einfach nicht so gut wie in der ersten Staffel und da hat einfach irgendwas gefehlt zum Schluss. Ich glaube, hätten wir einen guten Cliffhanger gehabt, hätte ich sogar eine 42 gegeben, aber ich gebe eine 23. Das fand ich eine recht coole Folge. 23.
Okay, und dann als Abschluss der Jan.
4.
Im Ernst?
Nee, 23, gleiche Gründe.
Okay, wenn ihr irgendwas uns schreiben wollt, www.zahlensender.net. Ihr könnt uns auch gerne auf iTunes bewerten. Ich glaube, unser einziger Kommentator, den können wir gleich nochmal loben, ist der Rick. Der ist immer wieder dabei und kommentiert was.
Vielen Dank.
Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es noch 3 andere Leute gibt, die uns hören. Nein, noch ein paar mehr. nein, auch Mario. Nicht Quatsch, Mario. Sorry,
ich habe
Mario
getan, als ob ich lade die Folgen immer nur runter.
Mario hat ja auch zuletzt kommentiert, wollte ich sagen, weil er nicht dabei war. Ja,
stimmt.
Und auch, damit er sich nicht beschwert, der, wie heißt er denn im Forum? Der Netsch.
Ja, was?
Der heißt da auch Match.
Der Julian.
Der kommentiert auch immer wieder fleißig. Obwohl ich weiß, wie er ja manchmal erwähnt, dass er Lost noch nie gesehen hat. Hört er trotzdem immer mal wieder.
Das ist doch toll.
Ja. Ja. Jetzt muss er es ja auch nicht mehr angucken.
Genau, jetzt kennt er ja alles.
So genau, wie wir es erzählen.
Genau. Letzte Worte. Phil.
Russische Portugiesen.
Ach, voll. Da kennt keiner dran. Aber ich hätte es besser gesagt.
Portugiesische Russen. In der Antarktis.
Porto-Russen.
Porto-Russen. Ich sage 7.418.880.
Das hast du abgelesen.
Nein.
Doch.
Im Kopf ausgerechnet.
Ja.
Dani.
Ich sage failsafe.
Mhm. Mario?
Gelbes Telefon.
Okay. Jan, zum Abschluss.
In 90 Minuten sind alle tot.
Alles klar. Und damit auf Wiedersehen bis zur nächsten Staffel. Ciao.
Tschüss. Ciao. Yay!